es vor 5 Jahren, heute vor 5 Jahren hier in Freiburg aus dem Äther. Und damit möchte ich euch zum Tagesinfo von Radio Dreieckland am heutigen Freitag, den 20. April 1990, begrüßen. Heute vor 5 Jahren begann der Frühling in Freiburg, aber es war nicht der übliche Frühling, sondern ein Radiofrühling. Nostalgisches, aber nicht nur das, könnt ihr nachher unter den Tönen von damals hören. Blei im Grün ist ein wichtiges Thema hier in dieser Stadt. Vor kurzem erschien in den USA eine Studie, bei der es um die längerfristigen Folgen von Bleibelastungen auch bei niedrigen Dosen bei Kindern geht. Auch auf längere Sicht verschwinden bei den Betroffenen die Schädigungen nicht, sondern wirken sich weiter aus. Verstärkte Militarisierung in Südbaden. Ein Beispiel ist der Notlandeplatz Schuttern, der in nächster Zeit ausgebaut werden soll. Aber er ist nur ein Zeichen für diesen weiteren Ausbau von Militäranlagen in der Gegend hier. BRD ohne Armee. Am Wochenende findet in Frankfurt ein Kongress der Initiative BRD ohne Armee statt. Wir werden live in der Sendung nachfragen, was auf diesem Kongress beschlossen wird und was für die Zukunft geplant ist. Festhalten von Kindern. Eine neue Methode im Umgang mit aggressiven Kindern ist das Festhalten, bis sich das Kind beruhigt hat. Die Methode ist nicht unumstritten und hat auch schon in Fachzeitschriften entsprechende Wellen geschlagen. Im Studio sitzt nun ein Studiogast, der uns weiteres über die Methode erzählen wird und auch seine Kritik äußern wird. Hausbesetzer in der DDR. Seit über einem Jahr ist ein Haus in Halle in der DDR besetzt. RDL hatte nun die Gelegenheit, einen dieser Hausbesetzer über die Verhältnisse in den Häusern, in den besetzten Häusern in der DDR zu befragen. Außerdem wird es noch um Angriffe von Skinheads und überhaupt um die Entwicklung der Hausbesetzerszene in der DDR gehen. Wie immer natürlich habt ihr die Möglichkeit, hier im Studio anzurufen, und zwar alle Hörerinnen und Hörer, die ihre Meinung kundtun wollen, müssen dies nicht gleich über Sender tun, sondern können es auch mir direkt sagen, und zwar unter der Nummer, das ist die Vorwahl von Freiburg, 0761 und dann 31028. Und verantwortlich für diese Sendung ist der Thomas. Nun ist es wissenschaftlich endlich nachgewiesen. Durch eine Bleibelastung werden bei Kindern Langzeitschäden ausgelöst. In einer neuen Studie haben US-amerikanische Wissenschaftler 132 Jugendliche, die schon einmal in den 70er Jahren untersucht worden waren, erneut getestet. Dass auch von geringen Bleimengen schon eine Bedrohung ausgeht, wurde schon länger vermutet. In dieser Studie wurde bei den ersten Untersuchungen festgestellt, dass durch eine erhöhte Bleikonzentration in Blut und Milchzähnen eine verminderte Intelligenz, Sprachentwicklung und Konzentrationsfähigkeit bestand. 11 Jahre später waren diese Schwächen bei den mittlerweile 18-Jährigen noch genauso vorhanden. Zum ersten Mal wurde nun untersucht, wie sich die Bleibelastung nach mehr als 5 Jahren auf die Gesundheit auswirkt. Die höhere Bleibelastung zeigte sich bei den Jugendlichen in verschiedenen Auswirkungen. So fehlten die Kinder öfters in der Schule, hatten einen geringeren Wortschatz und eine verminderte Lesefähigkeit. Negative Auswirkungen zeigte sich auch in Bezug auf die Fingerfertigkeit und auf die Reaktionszeiten. Je ausgeprägter die Bleibelastung, desto ausgeprägter waren die Effekte noch nach mehr bis 10 Jahren. Bei der Untersuchung wurde ausgeschlossen, dass die Schwächen durch akute Belastungen ausgelöst wurden, da der von den Gesundheitsbehörden empfohlene Risikowert von 10 bis 15 Mikrogramm weit unterschritten wurde. Kinder sind besonders von der Bleivergiftung betroffen, weil sie sich durch das Spielen und den näheren Kontakt zum Boden und das Ablecken von Gegenständen bei ihnen die Bleiaufnahme erleichtert wird. Nach dem Verschlucken der bleihaltigen Substanz wird bei Kindern 50% im Magen- und Darmtrakt aufgenommen. Bei Erwachsenen sind dies nur 5-10%. Wenn dann bei den Kindern noch ein Eisen- und Kalziummangel dazukommt, dann geht das Blei noch vermehrt in das Blut über und lagert sich in den Knochen ein. So gehören die Kinder, die hier auf dem Krätergelände in Lagerini und Kita lange Zeit gelebt und gespielt haben, wohl auch besonders zu der Risikogruppe. Diese oben genannten Störungen gehen allesamt auf eine Schädigung des zentralen und peripheren Nervensystems zurück. Zudem wird die Bildung der Blutbestandteile verringert, was dann zu verstärkter Blutarmut führen kann. Bei Tieren wurde schon für die Entwicklung von bösartigen Tumoren festgestellt, während dafür Beweise für die Auslösung von Krebs bei Menschen bisher noch nicht vorhanden sind. Solche Untersuchungen müssten die Verantwortlichen, hier in diesem Fall bei uns die Stadt Freiburg, deren Stadtteil Grün wohl am meisten betroffen ist, doch aufhorchen lassen. Nur schnelle und effektive Maßnahmen zur Sanierung dieses Stadtviertels und aller anderen Gebiete, in denen hohe Schwermetallbelastungen vorhanden sind, kann da Abhilfe schaffen. Darum unterstützt den Kampf für eine schnelle Sanierung des Grüns, damit die Gesundheitsgefährdung besonders für Kinder verschwindet und ein gesundes Leben und Wohnen möglich ist.
Das Klima spielt verrückt, nicht nur im meteorologischen, sondern auch im militärischen Bereich. Nach dem politischen Tauwetter im Osten soll jetzt auf beiden Seiten abgerüstet werden. Die Zeitungen verkünden es lautstark. Klammheimlich dagegen sollen mehrere Aufrüstungsprojekte über die Bühne gehen, die hier im Südbadischen geplant und zum Teil schon durchgeführt werden. Im Bau befinden sich auf dem Fliegerhorst in Lahr 3 Hallen für Flugabwehrbataillone. Letztes Jahr schon wurde eine Landebahn ausgebaut und eine 515 Meter lange sogenannte Überrollstrecke asphaltiert. Für die nächsten Jahre sind ein US-Tanklager und ein Gefechtsstand einer ABC-Abwehrstaffel geplant. Fährt man auf der Autobahn an diesem Flugplatz vorbei, so sieht man in Höhe von Schuttern einen Abschnitt, wo der Mittelstreifen durchbetoniert ist. Nimmt man im Kriegsfall dort die Leitplanken heraus, so hat man einen Notlandeplatz, falls der andere zerstört ist. Diese sehr alte Piste von 1961 soll jetzt ausgebaut werden. Dabei werden die als Flugverkehrsflächen dienenden Parkplätze umgebaut und mit Versorgungsleitungen und unterirdischen Tankanlagen ausgerüstet. Nach Schutterzell soll eine Zufahrtsstraße gelegt werden. Damit wird der Notlandeplatz zum kompletten Ausweichflugplatz. Dies zeigt die dreiwöchige Erprobung des vergleichbaren Notlandeplatzes in Alhorn im Jahr 1984, während dieser Notlandeplatz nach dem Rhein-Main-Flughafen der Flugplatz mit dem bundesweit zweitgrößten Flugbetrieb war. Auch der Flugplatz Bremgarten bei Fessenheim soll ausgebaut werden. Das ist nichts Neues, trotzdem nochmal die bekannten Facts. Die Piste wird um 28,5 Meter verlängert werden. Daneben sollen bombensichere Hangars gebaut werden. Außer diesen Luftwaffenprojekten sollen die Munitionsvorräte aufgestockt werden. Zum einen soll bei Wasser, ca. 5 Kilometer vor Emmendingen, ein von den Franzosen stillgelegtes Depot von den Kanadiern übernommen werden. Das Depot liegt übrigens mitten in einem Wasserschutzgebiet. Die Franzosen andererseits planen ein neues Munitionslager bei Offenburg im Waltersweiher Wald. Über diese ganzen Bauvorhaben schweigen sich die Militärs genauso aus wie die Politiker über die Gründe. Und man fragt sich, wo liegt die Logik? Eine Möglichkeit ist, dass hier Abrüstung durch einen Truppenrückzug vorgegaukelt werden soll, der im Ernstfall innerhalb eines Tages wieder rückgängig gemacht werden kann.
Lagerung der Castor-Behälter, ein weiterer Rückschlag. Musik
So, wir haben jetzt hier einen kompetenten Gesprächspartner. Am Wochenende wird in Frankfurt ein Kongress stattfinden von der Initiative BRD ohne Armee. Und mein kompetenter Gesprächspartner aus Mülheim wird mir jetzt uns Näheres darüber erzählen, was auf diesem Kongress sich so tun wird.
Nach so viel Vorschusslorbeeren gleich eine Relativierung der ganzen Geschichte. Ich kann also nicht berichten, was am Wochenende bei diesem Treffen beschlossen wird, weil ich bin da selber nicht beteiligt dran, sondern mein Kenntnisstand basiert auf den Recherchen für den Schwerpunkt am Montag im Info und für den Schwerpunkt am Samstag in unserer Sendung Hinterm Mond über diese Kampagne. Ich kann also nur erzählen, was zu erwarten ist, was da ablaufen wird, nämlich weniger inhaltliche Auseinandersetzung über diese BOA-Kampagne, über diese Kampagne Bundeswehr ohne Armee, sondern alles deutet darauf hin, dass es interne Streitereien geben wird und dass diese Streitereien den größten Raum einnehmen werden. Zum Hintergrund vielleicht, diese Streitereien haben sich entzündet an dem Bund für soziale Verteidigung. In diesem Bund für soziale Verteidigung ist diese Idee der BOA-Kampagne geboren worden. Aber seit es diesen Bund für soziale Verteidigung gibt, nämlich seit dem März 1989, seitdem ist dieser Bund in der Kritik, nicht nur was seine Organisationsform anbelangt, die ist nämlich ziemlich vereinsmäßig strukturiert und wenig bewegungsorientiert, sondern auch Kritik an der Art der Arbeit. Viele sagen, es wäre so eine grün orientierte Lobbyistinnenarbeit, auch sehr staatsorientiert. Bei diesem letzten Treffen Ende März diesen Jahres in Minden wurde dann auch ein Konzept beschlossen zur Abrüstung, Konversion und sozialer Verteidigung. Und einer der Hauptpunkte ist ein Ministerium für Abrüstung und Konversion. Ich denke, das macht schon mal deutlich, in welche Richtung die Arbeit dieses Bundes für soziale Verteidigung geht. Also auch dort der alte Konflikt zwischen parlamentarischer Arbeit oder sozialrevolutionärer Arbeit, um den Entmilitarisierungsziel näher zu kommen. Nun ist dieser Bund für soziale Verteidigung aber nicht der einzige, manche würden sagen erfreulicherweise nicht der einzige Verband oder die einzige Gruppe, die bei dieser BOA-Kampagne beteiligt ist. Es gibt da ganz viele Träger, kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber zumindest eine möchte ich noch nennen, weil die auch eine Minderheitenposition deutlich werden lässt. Das ist die Kampagne gegen Wehrpflicht, die vor allen Dingen aus Berlinerinnen und Berlinern besteht. Bei diesem Konflikt geht es darum, was ist der nächste Schritt in der Entmilitarisierungskampagne. Die Anti-Wehrpflicht-Leute, das sagt der Name schon, die meinen halt, dass jetzt erstmal die Abschaffung der Wehrpflicht folgt. Die Leute, die dieses BOA-Konzept Bundesrepublik ohne Armee verfolgen, die wollen einen Schritt weitergehen, und zwar, weil positive Erfahrungen aus der Schweiz, man kennt diese Abstimmung vielleicht noch, diese Schweiz ohne Armee, aus diesen positiven Erfahrungen nehmen die Leute jetzt die Zuversicht, diesen großen Schritt mal wagen zu können. Das mal vielleicht so zum Hintergrund dieses Kongresses.
Ja gut, ich glaube, das genügt mal so fürs Erste. Da können wir mal sehen, ob wir nächste Woche vielleicht nochmal darüber berichten, was sich da auf dem Kongress getan hat.
Jo,
okay. Ich danke dir auf jeden Fall mal für deinen Anruf, beziehungsweise andersrum, für deine Informationen.
Auf jeden Fall einen Hintergrundbeitrag dazu möchte ich dir noch ankündigen. Genau. Ein Querverweis auf unser Programm am Samstag von 13 bis 14 Uhr möchte mir eben dieses Thema behandeln, vor allen Dingen aber der Frage nachgehen, wie es denn jetzt verhindert werden kann, dass dieses neuerlich entstehende Großdeutschland Europa wieder mal beherrscht, politisch, ökonomisch oder militärisch. Auch über die Frage Nationalismus in der Friedensbewegung wird es da gehen, also Hinterm Mond einschalten am Samstag von 13 bis 14 Uhr auf UKW 102,3 MHz. Ciao dann.
Tschüss. Adventsbesetzung erfolgreich. Am 20.04.1985, also genau heute vor 5 Jahren, begann in Freiburg der Radiofrühling. Doch was war der Hintergrund damals? Radio Dreieckland hatte einen Lizenzantrag bei der Landesregierung gestellt und dieser war abgelehnt worden. Radio Dreieckland hatte bisher nur illegal gesendet. Der Einstieg in den privaten Kommerzfunk hatte vorher in Freiburg unter dem Deckmantel des Südwestfunks als Pilotprojekt Stadtradio begonnen. Diesen musste Radio Dreieckland etwas entgegensetzen. Grüne und sozialdemokratische Politprominenz sollte den Sendebetrieb der ersten Tage schützen, wo jederzeit mit einem Einsatz der Polizei zu rechnen war. Für die dazugehörende Stimmung sorgte ein Rahmenprogramm, das eine Woche die unterschiedlichsten Bereiche abdeckte. Solidarische Hilfe leisteten zusätzlich viele andere freie Radios aus Europa und der ganzen Welt. Aus allen Ecken kamen außerdem noch Solidaritätserklärungen. Einige fühlten sich sogar an die Anfänge von Radio Dreieckland in Wühlerwald erinnert, wo es noch Radio Wertfessenheim hieß. Wie lange das Experiment dauern sollte, wusste damals noch niemand. Doch nun zur Illustration ein paar Originaltöne, die uns auf einer Kassette von unbekannter Hand zugespielt wurden. Wir bitten die schlechte Tonqualität zu entschuldigen, aber in der damaligen Situation verfügte RDL noch nicht über optimale technische Möglichkeiten.
Rundfunkanstalten Deutschlands angeschlossen sind. Radio Wellenbrecher Konstanz, Radio 3 Pflanzenheim, Radio Wahnsinn Köln, Radio Zebra Bremen, Radio Klavottermann Hamburg, Radio Borgdorf Borgdorf, Radio Freiesendland Gorleben, Radio Kebab Berlin, Radio Eulenspiegel Braunschweig, Radio Blinde Eule Münster, Radio Popolare Milano mit allen angeschlossenen Rundfunkanstalten Europas sowie Radio Radikal auf dem Bodensee.
Für alle die, die uns jetzt nicht sehen hier, die uns nur hören, hier ist Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden aus Freiburg.
Die wir in den letzten Wochen verteilt haben, war eine Mauer dargestellt. Eine Mauer des Kommerzfunks, der Medienkonzerne, der Geldsäcke, die sich daran machen, mit Hilfe der Regierungen die Meinungsfreiheit weiter einzuschränken. Informationen und Meinungen meistbietend zu verkaufen und das politische Bewusstsein auf möglichst niedriger Stufe zu nivellieren. Diese Mauer des Kommerzfunks wird gerade jetzt immer höher und sie hat vielen bereits die Sicht auf einen anderen, einen freien Rundfunk verstellt. Die Medienkonzerne kommen mit ihren Privatradios und Fernsehanstalten aber nicht alleine. Sie werden begleitet von den sogenannten neuen Medien, von Bildschirmtext und Kabelnetzen, von Digitalisierung und Computerisierung. Diese Mauer auf den Flugblättern bedeutet also nicht nur Dallas und Denver rund um die Uhr und die Werbesendungen mit eingestreuten Springer-Nachrichten, sondern sie bedeutet weit mehr. Steigende Arbeitslosigkeit, soziale Isolation und die totale Kontrolle der Menschen, um nur die wichtigsten Auswirkungen zu nennen. Und auch wenn hin und wieder ein Stein aus der Mauer herausbricht, etwa der Volkszählungsstein oder einige sehr wackelig sind, wie der Bildschirmtextstein, ist das Ziel der Mauerbauer trotzdem eine fertige, unüberwindliche Mauer, hinter der alle unsere Utopien ein für alle Mal verschwinden. Die Mauer auf dem Flugblatt symbolisiert aber noch etwas. Sie ist auch die Mauer der Unmöglichkeit, die Entwicklung aufzuhalten. Widerstand gegen die menschenfeindliche Technologiepolitik zu leisten, der Unmöglichkeit auch einmal einen Erfolg und nicht immer nur Niederlagen zu erleben. Wir sind überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, eine Bresche in diese Mauer zu schlagen. Natürlich tönen freie Radios nicht so laut wie die Trompeten von Jericho und können die Mauern gleich zum Einsturz bringen. Aber vielleicht reicht auch schon eine Bresche, um das, was dahinter liegt, wieder ins Blickfeld und damit ins Bewusstsein zu rücken. Eine Utopie, die auch freie Radios und freie Kommunikation einschließt. Und so eine Bresche kann und soll ja auch anregenden Charakter haben. Natürlich werden die da oben jetzt kommen und sagen, aber halt, was ihr da macht, ist ja illegal und verstößt gegen das Gesetz. Und es werden genau dieselben sein, die sich um das Gesetz einen Teufel scheren, wenn es um ihre Pläne geht, den Geldsäcken den Zugang zum Rundfunk zu ermöglichen. Die Regierung pfeift auf die Legalität, wenn sie dem Pressemonopol hier in Freiburg ein Trainingslager für den Privatfunk verschafft. Dann nennt sie es eben kurzerhand Pilotversuch und legt vorübergehend den schützenden Arm des Südwestfunks darüber. Die Politiker brechen ohne Zögern Gesetze, wenn sie ihren Freunden aus den Medienkonzernen die Ausstrahlung ihrer Satellitenprogramme und der Post ein größeres Angebot für die Verkabelung verschaffen wollen. Dann machen sie eben ein Vorschaltgesetz, bis das eigentliche Mediengesetz in Kraft tritt. Und selbst darauf hätten sie am liebsten verzichtet.
Wir würden am liebsten ganz freies Radio machen, welches keine Gesetze braucht. Da wir nun aber in einem Land leben, wo wir ohne Gesetze weiter verfolgt würden und also überhaupt nicht freies Radio machen können, haben wir an die Landesregierung einen Lizenzantrag gestellt. Wir haben darüber hinaus einen Rahmenvertrag der Alternativmedien nach dem Muster des Stadtradiovertrags vorgelegt, sowie einen Gesetzentwurf für einen Pilotversuch Radio Dreieckland und für freie Radios allgemein. Unsere Freunde von Radio Dreieckland in Colmar haben ja nunmehr ihre Lizenz von der französischen Regierung bekommen und müssen ihren Sendebereich in allernächster Zeit auf das Gebiet der Stadt Colmar einschränken. Dies und weil wir endlich von da aus senden wollen, wo wir und unsere Hörer wohnen und weil wir längere Sendezeiten brauchen, deshalb sind wir jetzt zu diesem Schritt gezwungen. Unsere Angebote an die Regierung, uns per Zustimmung einen legalen Sendebeginn in Freiburg zu ermöglichen, hat diese abgeschlagen. Deshalb nehmen wir uns heute unser Recht und besetzen eine Frequenz. Wir halten dies. Wir halten diesen Schritt für legitim und fordern Post, Polizei und Landesregierung auf, Radio Dreieckland und alle anderen freien Radios nicht weiter zu verfolgen. Und wir fordern euch hier unten auf, kräftig dabei mitzuhelfen, eine Bresche in die Mauer der Unmöglichkeit zu schlagen. Deshalb hört Macht und unterstützt freie Radios. Helft mit dabei, hier in Freiburg beispielhaft für die ganze Bundesrepublik ein freies Radio durchzusetzen gegen Kommerz und Privatfunk und gegen die neuen Medien, gegen die Pläne und Interessen der Geldsäcke in diesem Land. Tun wir und hören wir auf zu jammern.
Hier ist Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden heute aus unserem Studio in Freiburg.
Mittlerweile sendet Radio Dreieckland ja auf einer anderen Frequenz, nämlich auf 102,3 MHz. Und weiter in der Geschichte, 5 Tage später, erfolgte dann die erwartete Räumung, bei der aber kein Sender beschlagnahmt werden konnte. Radio Dreieckland setzte während der Räumung seine Sendungen aus einem Ersatzstudio fort. Nach 5 Jahren gibt es nun seit 2 Jahren ein freies, legales Radio in Freiburg. Der Freundeskreis Radio Dreieckland konnte seine Zahl an Mitgliedern von damals 600 auf über 2500 steigern. Aber das ist noch immer nicht genug. Noch immer gilt die Devise von damals: Hört, macht, unterstützt Radio Dreieckland. Der Freundeskreis Radio Dreieckland hat immer noch nicht genügend Mitglieder, damit ein legaler Sendebetrieb auf lange Zeit gewährleistet werden kann. Darum werdet endlich Mitglied im Freundeskreis oder macht selbst Sendungen, zum Beispiel hier im Info. Ihr könnt euch hier melden unter der Nummer 31028 mit der Vorwahl für Freiburg, nämlich 0761. Die Mauern von damals sind immer noch da und werden eher noch höher. Helft mit uns, das einzige werbefreie und unabhängige Radio, damit es das weiter in der BRD gibt und damit weiter Öffentlichkeit versucht werden kann.
Ja, hier im Studio ist jetzt der Robert, mit dem ich mich über das Thema Festhalten unterhalten möchte. Vielleicht stellst du dich erstmal vor, Robert.
Ja, mein Name ist Robert Bischoff und ich befasse mich seit einigen Jahren mit Fragen von Kinderrechten, Kinderschutz. Und in dem Bereich gehört das Festhalten hier auch raus. Ich spreche als Betroffene, weil ich auch mal Kind war und auszubaden hatte, was Pädagogen sich ausgedacht haben. Und nicht als Experte, der als Erwachsener vorgibt zu meinen, was für Kinder gut ist. Das vielleicht vorweg.
Also jetzt zu dem Begriff Festhalten. Kannst du erstmal kurz erklären, woher dieser Begriff kommt?
Ja, ursprünglich ist das Festhalten eine Therapie, die in den USA entwickelt worden ist, zur Therapie von Autismus bei Kindern. Autismus, muss man vielleicht erklären, ist eine Krankheit, bei der die Kinder den Kontakt zur Außenwelt vermeiden. Das kann so weit gehen, dass selbst Blickkontakt abgelehnt wird. In Deutschland hier wird das Festhalten von Frau Dr. Prekop propagiert. In erster Linie, sie ist die bekannteste Befürworterin. Sie wendet das allerdings nicht nur auf autistische Kinder an, sondern auf alle schwierigen Kinder, auf die sogenannten kleinen Tyrannen, wie sie das nennt. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Der kleine Tyrann, in dem sie die Methode nach ihrem Verständnis darstellt. Praktisch muss man es sich so vorstellen, dass sogenanntes schwieriges Kind, Schwierigkeiten können natürlich unterschiedlicher Art sein, von seiner Mutter oder von seinem Vater gegriffen wird, fest umklammert wird, worauf das Kind natürlich reagiert mit einem Wut- und Zornausbruch und verzweifelt um sich schlägt und tritt, um sich aus dem Klammergriff zu befreien. Die Grundregel beim Festhalten ist allerdings, diesen Widerstand nicht zu akzeptieren, sondern diesen Widerstand zu brechen, bis schließlich das Kind keinen Widerstand mehr leistet, sondern in den Armen der Mutter oder des Vaters Zufriedenheit zeigt. Das Problem dabei liegt natürlich darin, dass ja in der Tat negative Gefühle dabei entstehen, Hassgefühle, Angstgefühle, Bedrohungsgefühle. Doch diese Gefühle, das versprechen die Therapeuten, werden im Rahmen einer solchen Festhaltesitzung, die mehrere Stunden dauern kann, umgewandelt in positive Gefühle der Liebe, Zuneigung zu den Eltern, zu den Bezugspersonen.
Ja, soweit ich das verfolgt habe, ist das ja auch genau der Punkt, wo sich die Diskussion drum entfacht, dass eben auf der einen Seite behauptet wird, das sei eine sehr liebevolle Methode, die also auf einem ganz gefühlvollen Weg eine Verständigung mit den Kindern ermöglichen würde, dass die dadurch auch furchtbar gut draufkommen würden. Und auf der anderen Seite ganz klar gesagt wird, das ist eine gewalttätige Methode, da wird praktisch gefoltert, das Kind wird gegen seinen Willen festgehalten. Und also diese Reaktion, die danach eintritt, ist, dass das Kind dann ruhig ist, ist eben nicht, dass es eine Erfahrung von Liebe und Erfüllung gemacht hat, sondern dass eben sein Widerstand gebrochen ist. Kannst du da nochmal kurz so die verschiedenen Positionen in der Diskussion darstellen und die Reaktionen auf dieses Festhalten?
Also es ist auf alle Fälle eindeutig ein Zwang, der dem Kind zugeführt wird. Es wird auch ausdrücklich betont von Frau Prekop, dass wenn das Kind keinen Widerstand leistet, die Umwandlung der negativen Gefühle in positive nicht möglich ist. Das heißt, das Schrappeln, das Zappeln und Schreien des Kindes ist sozusagen die Voraussetzung für eine Festhaltesitzung. Die Kritikpunkte sind unterschiedlich daran. Von Einzelnen wird es kritisiert, weil es angeblich nicht effektiv sei. Das halte ich für keinen vernünftigen Kritikpunkt. Ich glaube, es ist in der Tat sehr effektiv. Man kann auf diese Art und Weise gehorsame Kinder züchten. Die Einwände müssten auf einer anderen Ebene vorgebracht werden, nämlich auf der Ebene, dass beim Festhalten die Bedürfnisse des Kindes brutal missachtet werden und das Kind artikuliert ja auch seinen Willen, aus dieser Umklammerung herauszukommen. Es zeigt deutlich, dass es diese körperliche Nähe ablehnt in der Situation und das wird allerdings nicht akzeptiert. Zum Teil werden sogar noch technische Hilfsmittel zu Hilfe genommen, Festhaltegürtel oder der Festhalteschlauch für zwei Personen. Und die Sitzung kann bis zu 6 Stunden andauern. Was dann das Endergebnis ist, also ich würde eher vermuten, dass es sich da um Resignation handelt, weil das Kind mit der Zeit im Laufe der Sitzung mitbekommt, dass es sich gegen den Erwachsenen nicht auflehnen kann, weil der Erwachsene der Stärkere ist. Es ist also nichts anderes als Faustrecht, was hier praktiziert wird. Die Eltern greifen sich ein Kind, das sich nicht ihren Wünschen entsprechend verhält, und drücken es bis zur Erschöpfung, um es sich auf diese Weise gefügig zu machen.
Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt einfach nur eine besonders abartige Methode? Ist das also eben eine Folter, oder drückt sich da nicht vielleicht auch irgendwie grundsätzlich was aus, was das Machtverhältnis von Kindern zu Eltern oder von Erwachsenen zu jüngeren Menschen angeht? Also ich habe da nur im Kopf so eine Stelle bei der Präkop, die eben auch immer betont, dass sie ja besser wisse für das Kind, was für das Kind gut sei, und dass sie praktisch im Namen des Kindes handeln müsse, weil dieses dazu nicht in der Lage sei.
Also der Begriff Folter ist durchaus zutreffend, wird auch verwandt vom Kinderschutzbund in einer Stellungnahme zu dieser Festhaltetherapie. Der Kinderschutzbund hat alle Eltern gewarnt vor dieser Festhaltetherapie. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, es handelt sich hier um Sadismus, denn diese Vergewaltigung des Kindes findet statt im Namen der Liebe. Es ist nicht wie bei der körperlichen Züchtigung, dass das Kind geschlagen wird und entsprechend negative Gefühle ihm entgegenschlagen von den Eltern, sondern es wird beim Festhalten am eisernen, brutalen Griff gehalten. Gleichzeitig wird verbal die Liebe beteuert. Und ich denke, gerade diese Kombination von körperlicher Gewalt und Liebesbeteuerung ist äußerst gefährlich. Man kann auf diese Art und Weise Masochisten geradezu züchten.
Also ich meine, das ist mir jetzt noch nicht genau klar geworden, wie du jetzt auf den Begriff Masochismus kommst. Also das wäre ja jetzt mal die Perspektive der Kinder, wie die das jetzt empfinden. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
Ja, das Kind erlebt ja das Festhalten eindeutig als gegen es selbst gerichtete Aktion und kann es natürlich auch klar als feindselig bewerten, zumindest emotional. Zu dieser emotionalen Aussage im Gegensatz steht dann aber die verbale Aussage der Mutter: ich liebe dich, ich halte dich so lange fest, bis es dir gut geht. Und das irritiert das Kind, damit kann es nicht umgehen. Und die Gefahr ist, dass der Schmerz, der erlitten wird, mit den positiven Gefühlen, die von den Eltern geäußert werden, im Gehirn verknüpft wird. Und das ist auch das, was bei Masochismus vorliegt, eine Verknüpfung von Schmerz und Lust, womit jetzt in diesem Zusammenhang nicht nur sexueller Masochismus gemeint ist, sondern grundsätzlich eine Haltung, die das Leiden sucht, mit dem Ziel einer anschließenden Lust.
Also was mir dann auch noch aufgefallen ist dabei, dass einige Mütter in ihren Erfahrungsberichten ja auch ganz klar schreiben, dass sie dieses Festhalten über Jahre praktizieren müssen, um die entsprechenden Erfolge zu haben, was ja eigentlich auch ganz klar zeigt, dass das Kind so glücklich damit nicht sein kann, weil dann müsste es ja sehr schnell den Vorteil für sich darin finden.
Ja, dieser Widerspruch fällt natürlich ins Auge. Auf der einen Seite wird behauptet, die negativen Gefühle werden umgewandelt in positive. Wenn das allerdings tatsächlich der Fall ist, dann stellt sich die Frage, warum muss überhaupt diese Sitzung wiederholt werden? Warum finden diese mehrstündigen Sitzungen über Jahre hinweg statt? Der Grund kann nur darin liegen, dass es eben nicht zu dieser Umwandlung der Gefühle kommt, sondern zur Resignation des Kindes, das seinen Widerstand aufgibt.
Vielleicht zuletzt, was würdest du denn einem Kind raten, wie es sich gegenüber einem derartig erziehungswütigen Erwachsenen verhalten soll?
Es gibt da einen einfachen Trick: einfach keinen Widerstand leisten. Denn der Widerstand ist Voraussetzung für das Festhalten. Wenn er nicht geleistet wird, ist die Aggression des Festhaltenden wirkungslos. geht sie ins Leere.
Ja, dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch.
Wobei, wenn ich das noch anschließen darf, dass es einen Trick gibt, sich zu wehren, sollte einen nur nicht beruhigen, denn es wird uns kaum möglich sein, allen Kindern, die davon betroffen sind, diesen Trick zu verraten. Es wäre auch wichtig, dass in der Öffentlichkeit weiterhin Kritik geübt wird an dieser Methode und sie als das gebrandmarkt wird, was sie ist, nämlich sadistische Gewalt gegen Kinder, die im Grunde ja kriminell ist. Dass sie im Namen der Liebe, begangen wird, diese Gewalt, macht sie nur noch gefährlicher.
Gut, alles klar.
Ja, und weil es jetzt so viel um Kinder ging, spielen wir auch ein Stück, das einem Kind gewidmet ist, und das heißt Little Rudy Toody.
Kamt ihr auf die Idee? Jörg aus der DDR, mit dem ich letzte Woche das folgende Interview gemacht hat, wohnt in Halle in einem besetzten Haus. Er hat zusammen mit ein paar Freunden im März des letzten Jahres, also vor der Wende, zwei Wohnungen in einem alten Haus im Industrieviertel von Halle besetzt. Wie kamt ihr auf die Idee, das Haus zu besetzen? Wie habt ihr die Wohnungen gefunden?
Ja, eigentlich durch Tipps, durch andere. Es ist so, dass dieses Haus privat ist, also noch jemandem gehört. Diese Wohnungen aber in nicht mehr vermietbarem Zustand waren. In der DDR läuft es mit der Wohnungsverteilung etwas anders. Die Wohnungsvergabe hat eine kommunale Wohnungsverwaltung unter sich und ohne die Genehmigung dieser kommunalen Wohnungsverwaltung kann niemand eine Wohnung beziehen. Und bei diesen damals so runtergekommenen Wohnungen war es relativ unwahrscheinlich, dass die KBV eines Tages auftaucht und uns dort raussetzt.
Wie sah das dann konkret aus mit eurer Wohnung? Also du hast gesagt, dass die ziemlich runtergekommen war. Was war da kaputt oder wie sah es da aus?
Es sah konkret aus, dass wir zum Beispiel die gesamte Elektrik neu verlegen mussten. Das sah so aus, dass wir vollkommen neu putzen mussten, die Wände, weil sie feucht waren. Das sah so aus, dass wir neue Fenster einsetzen mussten. Und uns, auch das muss ich ehrlich sagen, irgendwo echt übernommen hatten. Wir haben da zu zehnt ein halbes Jahr jedes Wochenende wirklich viel Zeit und Arbeit rein investiert. Wir hatten uns etwas überschätzt.
Nachdem ihr dann die Wohnung besetzt habt, wie war da die Reaktion vom Vermieter? Der hat es dann sicher bald nicht gekriegt.
Es war so gewesen, dass die Wohnungen, die wir besetzt haben, eigentlich gar nicht mehr vermietbar gewesen sind. Und es ist eigentlich eine ziemlich lustige Situation jetzt entstanden. Wir haben uns mit dem Vermieter geeinigt, dass wir Miete zahlen. Also rechtlich dürfen wir dort gar nicht drinnen wohnen, ohne Wohnungszuweisung durch die KBV. Auf der anderen Seite bezahlen wir Miete für die Wohnung. Und wir haben uns jetzt mal bei einem Rechtsanwalt erkundigt. Rechtlich nach DDR-Gesetz dürfen wir nicht aus einer Wohnung rausgesetzt werden, wenn wir regelmäßig Miete bezahlt haben.
Und gab es dann noch irgendwelche Reaktionen von der KWV? Habt ihr da mit denen Streit gehabt oder gab es auch Reaktionen von der Polizei?
Also es ist bisher so, dass die KWV das gar nicht mitbekommen hat, dass wir dort drinnen wohnen. Und von der Polizei kam nie irgendeine Reaktion. Ich muss auch sagen, in der DDR sind die Reaktionen bisher relativ positiv von behördlicher Seite. Es gab relativ wenig Ärger. Wir waren vor einem Jahr die allerersten Hausbesetzer in Halle. Halle ist etwa eine 300.000 Einwohnerstadt. Inzwischen seit der Wende gibt es mehrere Häuser, die besetzt wurden. Noch dort gab es eigentlich mit Behörden kaum Ärger.
Also ihr wart eine der ersten Gruppen, die in Halle Häuser besetzt haben. Inzwischen nach der Novemberrevolution, also habe ich gehört, dass da schon einige mehr gibt. Kannst du ein bisschen was erzählen über die Hausbesetzer-Szene, was da abläuft in Halle?
Das Interessanteste ist jetzt wohl die Besetzung eines Hauses, wo unten ein Antifa-Café eingerichtet wurde, was in dem bisher doch so grauen Kulturbetrieb bei uns in der DDR ein bisschen Abwechslung reinbringt. Das Antifa-Café hat in der Woche bis um 10 offen und am Wochenende geht es dann bis vor um 4, um 5. Solange halt, wie die Leute wollen. Es sind vor allen Dingen Punks, die sich dort in diesem Haus eingenistet haben. Und es belebt halt irgendwo den Kulturbetrieb bei uns.
Hast du einen Überblick, wie viel das etwa sind, wie viele Häuser dort besetzt sind in Halle?
Nein, einen Überblick habe ich nicht, aber gerade bei uns in der Gegend sind doch einige. Gerade so Studenten jetzt sehr oft, die eben in diese leerstehenden Wohnungen einziehen und da auf eigene Initiative etwas machen. Ist ja auch so, dass jahrelang die Altbausubstanz zerfallen lassen wurde in den Großstädten in der DDR. Und dass da eben mit viel Eigeninitiative noch einiges auch jetzt zu retten ist oder zu machen ist, ähnlich wie wir es gemacht haben.
Also bei uns in Freiburg, da war es in den letzten Jahren öfters so, dass besetzte Häuser besonders zu Angriffszielen von Skinheads geworden sind. Gab es solche Angriffe bei euch in Halle auch schon?
Mir ist nur ein ähnlicher Fall bisher bekannt. Zwar war dann ein Fußballspiel Berlin-Halle und da waren eine Menge Skinheads aus Berlin angereist. Da war sogar in der Taz aufgerufen worden, ins Antifa-Café zu kommen, um möglichst präsent zu sein, falls Skinheads angreifen. Aber diese Gruppe von Skinheads war durch die Polizei sehr gut abgeschirmt worden, beziehungsweise unter Kontrolle gehalten worden. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das kommt, das auf uns drauf zukommt, was für uns keinen Halt machen wird.
Du hast mal gesagt, dass in Halle recht viele Skinheads gibt, die, also dass zeitweise sich keine Punks mehr dort zeigen konntet. Kannst du es mal genauer schildern?
Ja, es ist so in Halle. Halle ist eine Industriestadt und dort sind natürlich auch die sozialen Gegensätze größer als in anderen Städten. Und es gibt eben auf der einen Seite eine ganz gute, ziemlich ausgeprägte Alternativszene, auf der anderen Seite eine Menge Skinheads. Diese Zwischengruppen wie Popper oder New Romantics oder was es da alles gibt, gibt es kaum dort oder finden wir kaum dort. Und vor ein, zwei Jahren war es eben so, dass die Skinheads gezielt Jagd gemacht haben auf Punks und dass es da kaum noch Punks gab. Aber jetzt ist diese Punk-Szene wieder relativ aktiv. Seit der Wende haben sie Möglichkeiten, sich zu organisieren, sich zu treffen. Und das wirkt sich natürlich günstig aus.
Kann man das dann deuten als irgendwelche Rivalitäten von unterschiedlichen Jugendgruppen zwischen Skinheads und Punks oder die aus irgendwelche sozialen Konflikte entsteht oder also gibt es da deutlich rechtsradikale Strömungen bei den Skinheads?
Also Skinheads sind rechtsradikal. Es gibt zwei, bei uns in der DDR eigentlich schon seit Jahren zwei Strömungen. Auf der einen Seite sind die Skinheads, auf der anderen die sogenannten Faschos. Die Skinheads sind weniger gefährlich, denke ich. Sie sind zwar brutal, aber da ist im Kopf nicht viel dahinter. Oder sie sind halt nur nach außen hin ziemlich brutal. Wesentlich gefährlicher finde ich die Faschos. Die Faschos sind die, die nie auffallen, die regelmäßig ihrer Arbeit nachgehen. Die aber sich abends treffen, Hitler Mein Kampf lesen und darüber diskutieren. Und diese kommen auch meistens aus dem Bereich der Intelligenz.
Mit dem Anmarsch von Währungsunion und deutscher Einheit, da werden in der DDR voraussichtlich auch die Mieten wesentlich steigen und damit wird sich auch das Privateigentum an Wohnraum auch wieder viel stärker lohnen. Da könnte man Gewinne mitmachen. Also bisher waren ja viele Wohnungen noch im staatlichen Eigentum. Gibt es jetzt auch schon Konzerne, die zu euch rüberdrängen, also gerade aus der BRD, die versuchen, Wohnraum aufzukaufen?
Noch nicht. Zurzeit ist es noch so, dass die Gebäudewirtschaft, das ist dieses Kombinat, das eigentlich für die Instandhaltung dieser Wohnungen verantwortlich ist, dass die Gebäudewirtschaft versucht, möglichst viele Häuser jetzt abzustoßen, die bereits zerfallen sind oder ziemlich runtergewirtschaftet sind, die natürlich relativ billig auch sind. Hier gleich ein Tipp für Yuppies, investiert. Die Grundstückspreise werden steigen in nächster Zeit, sehr stark sogar. Ich glaube, ein Haus in Halle ist die Kapitalanlage zu zählen.
So, und das wäre das heutige Info fast schon wieder rum, aber jetzt kommen noch die Veranstaltungshinweise.
Um auf die weltweite Umweltzerstörung aufmerksam zu machen, wird nächsten Sonntag der weltweite Tag der Erde ausgerufen. Dazu soll es auf allen 5 Kontinenten, unter anderem auch in Freiburg, Aktionen geben. Um 14 Uhr soll hier auf der Wiese vor der Mensa 1 eine Baumpflanzaktion stattfinden. Und dabei werden die Rechte der Erde analog zu den Menschenrechten proklamiert werden. Angesichts der Tatsache, wie hierzulande mit Menschenrechten umgesprungen wird, bleibt nur zu hoffen, dass dies der Sache nicht eher schadet. Außerdem wird im Anschluss daran eine Führung durch den Sternwald veranstaltet. Und zwar wird dies gemacht von der Naturschule Eltenesche mit dem AK Wald des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, den Frauen für den Frieden und den Eltern gegen die atomare Bedrohung. Und man kann auch noch seinen Friedensvertrag mit der Erde schließen. Eine Art neue Ökoknigge, von dem ich jetzt die Überschriften mal vorlesen werde. Erstens, ich will alles tun, um die Luft nicht zu verschmutzen. Zweitens, ich will alles tun, um das Wasser reinzuhalten. Drittens, ich will alles tun, um Landschaft und Boden zu schützen. Viertens, ich will alles tun, um meinen Energieverbrauch einzuschränken und weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Fünftens, ich will alles tun, um Tiere zu schützen. Sechstens, ich will alles tun, um die Vielfalt der Pflanzenwelt zu erhalten. Siebtens, ich will alles tun, um den Anbau und Verkauf gesunder Nahrung zu erreichen. Achtens, ich will alles tun, um Abfall zu vermeiden. Neuntens, ich will alles tun, um Lärm zu vermeiden. Zehntens, ich will alles tun, um ein umweltbewusster Verbraucher zu sein. Elftens, ich will alles tun, diese Gebote im täglichen Leben zu verwirklichen. Na, ich hoffe nur, da hat man überhaupt noch Zeit, wenn man das alles tut. Durch.
Ja, und die anderen Veranstaltungshinweise, erstmal eine Ergänzung zu unserem Beitrag über BRD ohne Armee, zu BOA. Und zwar findet da am Montag um 20 Uhr in der ESG in der Turnseestraße ein Treffen statt. Außerdem muss ich noch korrigieren, vorhin das Treffen in Frankfurt am Wochenende ist nicht der Kongress der BOA, sondern das Vorbereitungstreffen für diesen Kongress. Zusätzlich findet morgen in Freiburg um 11 Uhr am Bertholdsbrunnen eine Demo statt, und zwar anlässlich dieses Flugzeugabsturzes in Karlsruhe neulich. Und zwar wird diese Demo organisiert von einer Initiative, die sich nennt Schutz des Bürgers gegen Tiefflugbewegungen. Dann noch weitere Aufrufe zur Demonstration, und zwar geht es da bei beiden Demonstrationen um die Einführung des neuen Ausländergesetzes. Das soll am Montag, den 27. durch den Bundestag verabschiedet werden, und die Bundesregierung will es im Eilverfahren durchziehen, obwohl viele Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International, Terre des Hommes und Pro Asyl dagegen sind. Aber die Bundesregierung ignoriert natürlich diese breite gesellschaftliche Diskussion und will das Ausländergesetz am Montag durch den Bundestag durchbringen. Und da wird es jetzt zwei Demos geben, und zwar eine beginnt, ist schon morgen, am Samstag, den 21. April in Stuttgart, und die beginnt um 9 Uhr auf dem Schlossplatz, und die Abschlusskundgebung ist um 10 Uhr auf dem Schlossplatz. Und da besteht auch eine Fahrgelegenheit von Freiburg aus hier, und zwar ist das Treffen um 6 Uhr auf dem Fauler Parkplatz. Dann findet in Bonn zu dem gleichen Thema noch eine Demonstration statt, die findet um 11.30 Uhr statt, und die Kundgebung ist um 13 Uhr, und zwar in Bonn am Montag, den 27. April auf dem Münsterplatz. Ja, noch weitere Veranstaltungshinweise, noch was für die Kinder. Und zwar spielt am Sonntag, den 22. April um 11 Uhr im Vorderhaus der Clown Jojo, und er spielt sein Soloprogramm Herr Ambrosius und Clown Jojo. Da geht es um Spaghetti und weitere lustige Sachen, und der Clown wird euch sicher viel Spaß machen. Weiter noch Veranstaltungen am Wochenende, und zwar am Freitag, also heute am Freitag um 20.30 Uhr, findet ein Kabarett, Politkabarett statt, und zwar heißt das Deutsche Nachgeburt 1989 und Glasbruch 1848, Birth of a Nation. Und an diesem Kabarett sind beteiligt, also es handelt sich um ein Stück für drei Stimmen und ein Klavier von Walter Mossmann und Joschi Krüger und Mitgrit Mossmann. Weiter, es findet statt in der FKF, im Wiehrebahnhof. Und da, genau an diesem gleichen Veranstaltungsort, findet am Samstag, am 21. um 20.30 Uhr ein Heimatabend statt. Der heißt O Heimatland und ist ein Heimatabend mit Geschmäckle, wie hier steht. Da spielen Blechschaden und andere alternative Volksmusiker. Ein weiterer Veranstaltungshinweis noch für heute Abend. Und zwar geht es da um ein Solidaritätskonzert.